Der RT-Deutsch-Podcast, das Interview.
Glaube wenig, hinterfrage alles, denke selbst. So heißt das neue Buch von Albrecht Müller. Sie sitzen mir gegenüber und heute sprechen wir auch über dieses Buch. Es geht darum, vor allem Manipulationen in der Politik zu erkennen. Ich fasse ganz kurz zusammengefasst. Warum haben Sie eigentlich ausgerechnet jetzt dieses Buch geschrieben? Was war die Motivation dahinter?
Also die Motivation ist eigentlich ganz einfach. Über dieses Thema arbeite ich schon seit 1966. Also über die Frage, wie wir manipuliert werden, mit welchen Methoden das geschieht. So lange verfolge ich das, mit Hilfe der Sprache und dergleichen mehr. Und das Projekt Nachdenkseiten, das auf meine Initiative 2003 startete, geht ja immer um die Frage, wie Menschen in die Irre geführt werden, weil, das ist der Hintergrund, weil wir beobachtet haben, dass ganz wichtige, zentrale politische Entscheidungen dadurch zustande kommen, dass Menschen manipuliert werden, dass ihre Meinung gemacht wird. Und zwar von solchen Leuten, die Interesse daran haben, wie die Meinung gemacht wird, die also an dem Ergebnis der Meinungsmache interessiert sind. Und ich muss halt leider beobachten, dass die wichtigsten politischen Entscheidungen in Deutschland und in anderen Teilen der westlichen Welt und der sonstigen wahrscheinlich auch, dass die wichtigsten Entscheidungen nicht durch sachliche Erwägungen zustande gekommen sind, sondern durch Propaganda, durch Manipulation.
Könnten Sie ein ganz konkretes Beispiel nennen, an dem Sie es veranschaulichen?
Ja, ich nenne zwei Beispiele, weil das auch sehr ein guter Spannungsbogen ist. Also in Deutschland war die Altersvorsorge der normalen arbeitenden, lohnabhängig arbeitenden Menschen so organisiert, dass sie einen Sozialversicherungsbeitrag leisteten für die gesetzliche Rente und daraus wurde ihre Rente dann bezahlt. Und wenn sie Geld noch übrig hatten, dann konnten sie auch noch eine Lebensversicherung abschließen und dergleichen mehr. Nun hat die Versicherungswirtschaft und die Banken, die haben in den 90er Jahren erkannt, dass sie sich ein neues Geschäftsfeld eröffnen könnten, wenn sie dafür sorgen, dass die Leistungsfähigkeit der gesetzlichen Rente verringert wird und damit die Leute gezwungen sind, in Privatvorsorge zu gehen. Und dann haben sie sogar noch geschafft, nicht nur, dass diese Leistungsfähigkeit der gesetzlichen Rente vom Gesetzgeber verringert worden ist, sondern sie haben auch noch geschafft, dass die Privatvorsorge öffentlich, das heißt mit unseren Steuergeldern, gefördert wird. Unabhängig davon, ob sie ein solches Produkt wie Riester-Rente benutzen, zahlen sie über Steuern die Förderung der Riester-Rente von allen anderen zusammen. Das war ein Meisterstück und das hat man mit Propaganda gemacht. Und der Haupthebel für die Propaganda war der angebliche dramatische demografische Wandel. Wir sterben aus, wir werden immer älter. Also man kann richtig so einen 3- oder 4-Schritt der Propaganda sehen. Das hieß, wir werden immer weniger, wir werden immer älter, der Generationenvertrag trägt nicht mehr, jetzt hilft nur noch Privatvorsorge. Das war dieser 4-Schritt, den man in die...
Wobei ja auch teilweise Wahrheit drinsteckt. Also ich meine, dass die Bevölkerung immer älter wird, das ist ja wahr.
Ja, das war im letzten Jahrhundert die ganze Zeit. Von 1900 an sind wir immer älter geworden. Es sind immer weniger Leute da gewesen, die gearbeitet haben und die für die ältere Generation und für die Kindergeneration sorgen musste. Und das ging alles wunderbar mit Hilfe der gesetzlichen Rente. Also das ist überhaupt kein Problem. Das Entscheidende ist, wie produktiv wir sind und wie viele Leute arbeiten. Und wenn Sie alle Leute, die arbeiten wollen, in Arbeit bringen und wenn Sie dafür sorgen, dass diese Menschen produktiv arbeiten können, dann haben Sie überhaupt kein demografisches Problem. Dennoch ist das in die Köpfe der Menschen hineingehämmert worden. Und dann hat man eben diese Produkte der Privatvorsorge angeboten. Übrigens lauter Flops. Die Riester-Rente ist ein Flop, die Entgeltumwandlung ist ein Flop und voller Korruption, weil nämlich dann Betriebe, und zwar oft die Unternehmensleitung plus Betriebsrat, werden dann von irgendjemand von der Allianz AG oder was dazu verleitet, ein solches betriebliches Altersvorsorgeprogramm staatlich gefördert einzuführen. Das sind lauter Dinge, die nicht erfolgreich waren. Ist auch klar, warum sie nicht erfolgreich sind, weil nämlich Ressourcen, Gelder an die privaten Versicherer und Banken ja abgehen. Und die können ja nicht mehr arbeiten für den Rentner sozusagen. Das ist, Ja, 10% bei der Riester-Rente Minimum, 25% bei manchen Produkten von den Beiträgen oder den Prämien, die da gezahlt werden, sind weggegangen. Die sind dann nicht mehr da für die Vorsorge. Ja. Also es ist ein ganz logischer Gedanke zu sagen, dass das nicht produktiv sein kann und dass das Umlageverfahren und die gesetzlichen Rente eigentlich so sind, dass man sie erfinden müsste, wenn es sie nicht gäbe.
Allerdings hätte das ja die private Rentenversicherungsbranche nicht geschafft ohne tüchtigen Helfern in der Politik. Richtig. Und natürlich auch in den Medien.
Richtig, das ist ja das, was ich analysiere, dass ein Konglomerat von Lobbyismus und von gekauften Leuten, gab viel Korruption in dem Bereich, korrumpierte Wissenschaftler gab es auch, mit der Propaganda, die aber ganz wesentlich waren für das. Das andere Beispiel will ich ja nicht schludern jetzt, ist das, was mir große Sorge macht, weil ich eigentlich von Jugend an war ich engagiert für ein friedliches Zusammenleben in Europa, also schon als 13-Jähriger und 15-Jähriger. Und damals hätte sich ja schon mal die Chance gegeben, die beiden Teile Deutschlands zu vereinigen, wenn wir neutral geblieben wären. Und dann wurde aber der Kalte Krieg gemacht mit allen Bedrohungen, die damit verbunden waren. Und dann haben wir die Entspannungspolitik gemacht. Und da war ich in Bonn mit aktiv als Mitarbeiter von Willy Brandt und dann auch von Helmut Schmidt in der Zeit von KSZE, also der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und dann haben wir 1990 diesen großen Erfolg gehabt, dass wir uns verständigt haben darauf, dass es keine Konfrontation zwischen West und Ost mehr geben soll. Und das ist alles durch den Kamin gejagt. Heute haben wir die Konfrontation wieder. Und diese Konfrontation mit Russland ist durch Propaganda aufgebaut worden. Natürlich immer kombiniert auch mit dem Einsatz von bestimmten Personen, die das angefeuert haben. Aber das Wesentliche ist ein Feindbildaufbau durch Propaganda. Und das analysiere ich in meinem Buch zum Beispiel sehr an ein paar guten Beispielen, wie ich denke. Zum Beispiel, ich untersuche ja die Methoden der Manipulation. Und eine Methode ist, dass man verschiedene Personen, die alle irgendwie negativ besetzt sind, aneinanderreiht. Man sagt also Trump, Erdogan, Orban, Putin. Und das habe ich an zwei Beispielen beobachtet, zwei Büchern. Dann habe ich gedacht, jetzt gucke ich mal in den Medien. Dann habe ich diese Namen hintereinander eingegeben. Dann habe ich eine ganze Fülle von Medienereignissen, die alle mit der gleichen Methode arbeiten. Und wo dann gar nicht mehr gefragt wird, ob der Putin wirklich, wie es in einem Buch heißt, ein polternder Populist sei. Dann habe ich geprüft, wo hat denn Putin gepoltert? Ja, wo ist er denn ein polternder Populist? Den mag man aus vielen anderen Gründen nicht mögen, weil er nackt auf dem Pferd reitet oder was auch immer. Alberne Geschichten, aber auch alberne Beurteilungen. Aber dass Putin mit Erdogan zusammen und mit Trump in eine Reihe gehört, das kann mir nicht einleuchten. Und dann noch geschieht es und damit wird Meinung gemacht. Das ist eine Personen aneinanderbinden und damit stigmatisieren den einen, der eigentlich gar nicht dazugehört, wie die anderen, alle miteinander.
Wobei ja der Grund, warum sie gemeinsam genannt werden, zumindest aus meiner Sicht, ist, weil sie quasi gegen diese liberale Ideologie sind oder zumindest für manche dafür stehen, dass sie dagegen sind, gegen diesen liberalen Zeitgeist. Ich glaube, deswegen werden sie genannt in einer Reihe.
Ja, das würden Sie aber jetzt sehr freundlich interpretieren.
Also kann
das
sein.
Ja, selbst da könnte ich sagen, ich habe mir einige Reden und Äußerungen von dem russischen Präsidenten angesehen, wo ist er denn da so manifest gegen den liberalen Zeitgeist? Sehe ich nicht, muss ich ehrlich gestehen. Und selbst Trump, das ist wirklich ein Polterer und hat ein Jargon drauf, eine Rede drauf, die eigentlich verboten gehört in der Politik, weil es jenseits dessen ist, was man sich da leisten sollte. Und alleine schon, also ich will noch mal kurz zurückkommen, ja, bei der Entspannungspolitik gab es eine wichtige Formel, die hieß Vertrauen bilden. Und wir waren damals, die ja mitgearbeitet haben in der Bundesregierung, wir waren darauf verpflichtet, ja, nichts zu tun, was Vertrauen zwischen West und Ost beschädigen könnte. Und jetzt gucken Sie das mal an, wie das heute geschieht. Jeden zweiten Tag, jeden Tag können Sie zweimal solche Beispiele erleben, wie durch Äußerungen und durch Taten Misstrauen gesät wird. Im Westen und dann auch im Osten. Und Das ist eine meiner großen Sorgen, dass die ursprüngliche Formel der Entspannungspolitik, die ja hieß, Wandel durch Annäherung, das heißt, wir nähern uns an, wir begraben den Kalten Krieg und dabei gibt es die Chance, sowohl in West als auch in Ost sich zu verändern. Und das kann ja auch umgekehrt gehen. Und das ist meine große Sorge, dass durch die neue Konfrontation auch eine Änderung intern Platz greift. Bei uns eine Entdemokratisierung und in Russland eben auch eine. Und das dann hätten wir die neue Konfrontation von Kräften, die wir uns nicht herbeigesehnt haben.
Ich würde auch gerne noch mal auf dieses Beispiel eingehen, das Sie gerade genannt haben. Also Sie kritisierten ja auch in Ihrem Buch Adenauers Politik gegenüber der Sowjetunion. Sprachlich wurde von Abschreckung und der Politik der Stärke gesprochen. Ja. Später dann mit Brandt und Bahr ging es eben um diesen Wandel durch Annäherung. Mal abgesehen natürlich von den sehr unterschiedlichen politischen Ausrichtungen, selbstverständlich, gegensätzlich. Aber handelt es sich in beiden Fällen nicht um politische Meinungsmache?
Ja, sicher. Das ist ja die beiden Begriffe Abschreckung und Politik der Stärke waren gut gewählte Begriffe für Manipulation, für Meinungsmache. Also Politik der Stärke hat ja etwas positiv für die Leute, die angesprochen werden. Naja, wir machen eine Politik der Stärke. Man sagt ja nicht, wir machen eine Militarisierung der Politik, sondern eine Politik der Stärke. Da fühlt sich jeder schon irgendwie mit hereingenommen. Was kann daran falsch sein, dass man so eine Politik der Stärke macht? Man sagt ja nicht eine Politik der Aufrüstung, sondern eine Politik der Stärke. Das ist schon ein richtig toller, erfundener Begriff. Und der andere mit der Abschreckung, der setzt halt darauf, was wir jetzt heute eben auch wieder erleben. Es wird gesagt, die Russen, die machen Manöver am Baltikum und die Russen modernisieren ihre Raketen und dergleichen mehr. Also müssen wir sie abschrecken. Dahinter steckt natürlich auch die gleichzeitig transportierte Botschaft, dass ihr aggressives Verhalten eben so sei, dass die Balten zum Beispiel auch direkt gefährdet wären, dass sie militärisch okkupiert werden. Ne? Das steckt ja dahinter. Und das ist ja auch eine Botschaft, die jetzt in letzter Zeit enorm wieder mobilisiert worden ist, enorm oft wiederholt worden ist. Immer mit Berufung auf der Ukraine und Krim, obwohl es da gar nicht passt, zu sagen, dass da eine aggressive Haltung stattgefunden hat. Es fand etwas statt, was wir hier im Westen normalerweise Annexion nennen und was halt die Leute auf der Krim mehrheitlich nicht Annexion nennen, sondern sie wollten dahin, wo sie jetzt sind. Also das kann man kritisieren und dergleichen mehr, aber es wird immer mit diesen Begriffen gearbeitet.
Aber ich meinte jetzt eher in dem Sinne, dass bei Brandt und Bahr Wandel durch Annäherung verwendet wird. Also dieser Spruch, das trägt ja auch noch bis heute. Aber ist das nicht auch Meinungsmache, ja, Wandel klar. durch Annäherung? Ja, natürlich positiv besetzt, keineswegs.
Also ich habe da auch viele Beispiele gebracht, die wir selbst geprägt und erfunden haben. Also, und ich habe überhaupt nicht bestritten, dass wenn man für die Öffentlichkeitsarbeit einer politischen Gruppierung zuständig ist, und das war ich ja, ich war ja für den Wahlkampf der SPD zuständig 1969 bis 1972 und dann indirekt immer wieder. Natürlich haben wir uns auch überlegt, wie wir Leute überzeugen können oder wie wir Leute, Sie würden jetzt sagen, manipulieren können. Und das gebe ich ja auch zu. Würde ich aber immer noch einen Unterschied machen, ob man das zu etwas tut. Ich nehme ein Beispiel aus dem Buch. 1974 haben wir festgestellt, dass der als Manager geltende Helmut Schmidt, Bundeskanzler seines Zeichens, gar nicht so ein tolles Leistungsimage hatte. Das kann man ja in Umfragen ermitteln. Und dann haben wir uns in einer Klausur überlegt, wie könnten wir das schaffen, dass der wieder ein positives oder ein besseres Leistungsimage bekommt. Und dann geht man systematisch vor und fragt, aha, wir übertreiben. Ja, Übertreibung ist eine wunderbare Methode der Manipulation, weil nämlich das dann so läuft. Wir haben dann gesagt, wir nennen das, was bei uns geschehen ist, Modell Deutschland. Und was ist, geht dann in den Menschen, die das hören, vor, die sagen, naja, der Schmidt soll mal nicht übertreiben, aber hängen bleibt, dass der eigentlich ein leistungsfähiger Bundeskanzler ist. Das hat fantastisch funktioniert. Das konnten wir im Laufe des Jahres 1975 dann, das war 75 auf 76, konnten wir ermitteln, dass sich das Leistungsimage wirklich verbessert hat. Und da gebe ich Ihnen völlig recht. Aber ich muss Ihnen ehrlich gestehen, es gab viele Gründe dafür zu sagen, dass das wirklich ein leistungsfähiger Bundeskanzler war. Und dass er nicht mehr als solcher galt, war auch ein Effekt der Dauerpropaganda, die gegen ihn geführt worden ist.
Zum Beispiel, würde die Gegenseite eigentlich sagen, dass Sie Propaganda gemacht haben? Ist das nicht immer so ein wechselseitiges Spiel?
Ja, und ich würde halt für mich in Anspruch nehmen, dass wir das nicht zum Nachteil der Menschen gemacht haben. Und dass wir es nicht zum Nachteil der Wahrheit gemacht haben. Das würde ich schon in Anspruch nehmen.
Sie haben ja jetzt schon ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. In Ihrem Buch wird das natürlich noch näher beschrieben. Aber wenn ich da vielleicht noch einmal nachfragen darf,
sicher, klar.
An welchen Instrumenten der Manipulation, / Überzeugung, haben Sie sich denn als Wahlkampfleiter bedient? Sie haben schon von der Übertreibung gesprochen, was ausgezeichnet funktionieren kann. Und Sie räumen ja auch ein, dass das durchaus benutzt wird, ist ja logisch. Also ich kritisiere das auch nicht, aber mich würde durchaus interessieren, wie Sie diese Instrumente selbst verwendet haben,
ja,
als Wahlkampfleiter.
Kann ich ein gutes Beispiel bringen. Also zu einem Wahlkampf gehören ja außer Anzeigen und Flugblättern und so weiter, gehörten in der damaligen Zeit noch Fernsehspots. Also das war ja vergeben worden, die Parteien haben so viele Minuten, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel das war, nicht viel, also 2 Minuten oder was, Fernsehspot, und dieser Fernsehspot lief nach den Nachrichten, da hat es gereicht. Und Sie sehen jetzt einen Wahlwerbespot der CDU, der Sender macht sich nicht gemein, was dort vorkommt, das ist deren Sache. Also ich war also zuständig für die Fernsehspots der SPD. Und dann hat mein Freund und Chef der Agentur und der Regisseur Michael Pfleka, ja, ein relativ bekannter, damals bekannter Regisseur, ernsthafter Typ, sehr sympathisch, der hat gesagt, also die Emotion darf nicht fehlen. Das war Harry Walter, der Wahlkampfleiter, hat gesagt, Albrecht, vergiss die Emotion nicht und wir müssen das hier einbauen. Und dann bekam Pfleka den Auftrag, sich das zu überlegen. Und dann endete jeder Fernsehspot, der in einer Zeit, wo es um die Entspannungspolitik und die Verständigung zwischen Ost und West ging, endete damit, dass sich Menschen umarmten. In Berlin, Ostberliner und Westberliner, die sich aufgrund dieser Entspannungspolitik wieder treffen konnten, die haben sich da umarmt und da sind natürlich auch Tränen geflossen. Und weil sich da Leute, Cousinen und Cousins wieder trafen und sie seit Jahren nicht mehr konnten, und die waren natürlich sehr gerührt. Und mit dieser Emotion haben wir natürlich die Botschaft transportiert, dass diese Ostpolitik gut ist für die Menschen. Und das Mittel war die Emotion. Und das war ganz bewusst geplant. Dazu stehe ich auch. Also ein weiteres Beispiel aus jenem Wahlkampf ist eines, was in der deutschen Geschichtsschreibung leider keine Rolle spielt, obwohl es totale Realität war. Wir haben schon im März und April 1972 beobachtet, bei einem Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg, dass anonyme Gruppen in den Wahlkampf eingriffen, mit Anzeigen vornehmen.
Wann war das?
1972 im März, April. Die Wahl war im April und schon vorher haben wir beobachtet, dass so Initiative der Professoren so und so, Amorbach. Das war eine Amorbach im Rodenwald, war ein Absender, aber es waren Briefkastenfirmen, wenn Sie so wollen. Und dann haben wir gesagt, wenn die das da ausprobieren und die SPD in Baden-Württemberg hat leider nicht gekontert, dann werden die das im Wahlkampf auch machen. Und dann ist in der Tat das eingetreten, dass im Bundestagswahlkampf 1972 100 verschiedene Anzeigenmotive, nicht 100 Anzeigen, es waren tausende Anzeigen in deutschen Zeitungen, aber 100 Motive meist anonymer Gruppierungen, ganz vielfältiger Gruppierungen, die dann Freiheit, sie haben Brand des Alkoholismus beschimpft und dergleichen mehr. Aber es ging meist um Freiheit und wir würden die Ostgebiete verschenken und dergleichen mehr durch diese Entspannungspolitik. Und ich habe dann damals mit Willy Brandt über dieses Phänomen geredet und wir haben ihm vorgeschlagen, dass der Wahlkampf auch gegen das große Geld gehen sollte, gegen die anonyme Gruppen, die dahinter stecken. Die Idee zu diesem Begriff großes Geld zu benutzen kam vom damaligen Chefredakteur des Spiegel, Günter Gauss. War ein aufgeklärter, wackerer Typ. Und als wir ihm schilderten, was wir erwarten in diesem Wahlkampf, hat er gesagt, dann nennt es doch das große Geld. Und dann haben wir darüber nachgedacht und ich habe Willy Brandt das vorgeschlagen. Und er hat den Mut gehabt zu sagen, jawohl, wir machen einen Wahlkampf auch zu dieser Kampagne. Und so lautet dann jede zweite oder jede dritte Anzeige, die wir platziert haben, zum Beispiel Herr Barzel, das war der Spitzenkandidat der CDU, was haben Sie versprochen für die Millionen, die hier immer kommen? Und das gipfelte dann in der letzten Woche vor dem Wahltermin am Mittwoch in der sogenannten Elefantenrunde, nämlich ZDF und ARD zusammen und die Spitzenkandidaten, also Willy Brandt als Bundeskanzler und SPD-Kandidat, Rainer Barzel, Franz Josef Strauß und Walter Scheel, das waren die vier Personen, Spitzenleute, die saßen da und es gipfelte darin, dass Willy Brandt, das hatten wir ihm auch aufgeschrieben, dass er ein Papier aus seiner Tasche zog und sagte, heute, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, heute waren in der Bild-Zeitung 7 anonyme Anzeigen. 7. Er hat da nicht wörtlich formuliert, Herr Barzel, was haben Sie dafür versprochen, dass Sie diese Unterstützung bekommen? Aber die Leute haben alle mitbekommen, dass da Mächte im Hintergrund in diesen Wahlkampf eingriffen und sie mit ihrer Stimme überredet werden sollten, diesen Mächten des großen Geldes zu folgen. Und das wiederum hat uns die Möglichkeit gegeben, einen Wahlkampf zu machen, der einzigartig war, nämlich die große Menge der Leute, ganz viele Leute zu mobilisieren, in diesen Wahlkampf einzugreifen. Die Leute haben sich Buttons angesteckt, die haben Autoaufkleber gehabt, sie haben sogar Plakate in ihre Fenster gehängt. Heute unvorstellbar, so ein großes Bekenntnis zur Politik insgesamt. Und ja, das ist aber, SPD ist die zweite Sache. Das Entscheidende war, dass sich so viele Leute engagiert haben, weil sie kapiert haben, dass hier Leute mit viel Geld versucht haben, sie rumzukriegen. Und sie sind dagegen aufgestanden. Und damals ist zum ersten Mal auch der Begriff Gegenöffentlichkeit in die öffentliche Debatte eingeführt worden. Wir haben eine Gegenöffentlichkeit organisiert und das ging eben mit eigenen Mitteln, wenn Sie so wollen, der Propaganda gegen diese massive Propaganda dieses großen Geldes. Ein Muster, ein wunderbares Beispiel, wie man dann in der Tat auch mit gut ausgedachten eigener Werbung oder Propaganda diese groß angelegte andere Propaganda kontern konnte.
Welche aktuellen politischen Kampagnen oder vielleicht auch Meinungsmache sehen Sie denn? Vielleicht aus den letzten 5 Jahren?
Also es gibt da unendlich viele, zum Beispiel die Sache mit dem Fachkräftemangel. Ja? Will ich nicht bestreiten, dass es in manchen Teilen wirklich einen
Mangel in der IT-Branche,
Fachkräften gibt. Aber das ist ja immer die Frage, zu welchen Löhnen gibt es diesen Mangel? Wenn die Löhne erhöht würden, dann gäbe es diesen Fachkräftemangel in vielen Bereichen nicht. Und wenn man feste Arbeitsverträge für junge Leute gäbe, gäbe es diesen Fachkräftemangel auch nicht. Oder würde es sehr schnell behoben werden können. Das ist einfach eine Frage auch der Gestaltung dessen, was die Lohnabhängigen bekommen.
Ich habe aus meiner Sicht zwei große Beispiele. Und vielleicht sind die sehr groß, die kann man sicherlich noch unterteilen. Aber damals, 2015, mit der Migrationskrise, gab es eine riesengroße Kampagne, Refugees Welcome, diese Willkommenskultur, ja, die natürlich auch mit viel, ich sag mal, Übertreibung, Weglassen vor allem einherging, was dann sich später, was später natürlich auch diese Medienkrise perpetuiert hat, also maßgeblich. Zum Beispiel, dass man immer nur Frauen und Kinder gezeigt hat und schlussendlich weiß man, dass über 60% junge Männer hierher gekommen sind, zum Beispiel.
Das ist in der Tat ein sehr deutliches Beispiel. Da kann man auch noch, wenn man nicht besonders gutartig gestimmt ist, kann man ein Motiv bei Frau Merkel mit hinzunehmen. Als 2015 die Sache losging, hatte die deutsche Bundesregierung, namentlich Frau Merkel und Herr Schäuble, ein ganz schlechtes Image in Europa, weil sie mit den südeuropäischen Staaten, namentlich mit Griechenland, aber auch mit Italien und Spanien, auf üble Weise umgegangen sind. Also die Politik plus die Medien, also die Bild-Zeitung hat geschrieben, Pleite Griechen, verkauft eure Akropolis. Ja, das ist ein Ton gewesen in Deutschland im Umgang mit dem griechischen Volk, der unerträglich war. Und Frau Merkel hatte die Notwendigkeit gesehen, eine Imageverbesserung zu machen. Und dann hat sie halt die offenen Arme eingesetzt.
Wobei die Europäer, ich sag mal, die Staatsführer, vor allem jetzt aus dem östlichen Bereich, das ja nicht unbedingt als etwas Positives betrachtet haben.
Ja, das ist, aber viele Leute betrachten das nach wie vor so positiv, dass sie daraus auch ihr Urteil über Frau Merkel ableiten. Ja, die lassen dann weg, was dann folgt, nämlich der Deal mit der Türkei. Sie lassen weg, dass den Griechen namentlich nachhaltig nicht geholfen wurde. Die stecken nach wie vor in dieser Flüchtlingskrise. Sie lassen weg, was hier geschehen ist. Das aus meiner Sicht ist eindeutig auch ein AfD-Förderungsprogramm war, also eine Förderung des Rechtsradikalismus. Das alles wird beiseite gelassen. Ich bin allerdings, muss dazu sagen, ich bin schon dafür, dass man Menschen, denen es so übel geht in anderen Ländern, jetzt nicht mal ökonomisch, sondern die bedroht sind, dass man denen hilft und dass man ihnen Asyl gewährt. Da bin ich voll bei den Leuten, die offenen Arme gehabt haben. Aber ich bin auch dafür, dass man die Hintergründe auslotet und ausleuchtet und dann auch sieht, dass das auch eine manipulierte Geschichte war.
Aus welchem Grund, mit jetzt Ihrer gesamten Erfahrung über politische Zusammenhänge, aus welchem Grund werden diese Dinge nicht diskutiert? Sagen wir mal über die Hintergründe, die Fluchtursachen, nehmen wir mal so ein Thema. Warum schafft es auch die SPD nicht, diese Themen in den Vordergrund zu bringen?
Ja gut, beantworte ich die letzte Frage mal vorweg. Die SPD hat ja selbst ihr wichtigstes Pfund, ihr wichtigsten Erfolg in den letzten 50 Jahren, nämlich die Entspannungspolitik, hat sie ja selbst verraten. Wer steht denn da noch? Herr Mützenich, okay, das erkenne ich sehr an, dass dieser jetzige amtierende Fraktionsvorsitzende dafür noch einsteht. Aber sonst, jetzt auch bei diesen Leuten, die sich beworben haben um den Vorsitz, ist ja kaum jemand, der deutlich oder die deutlich sagen, wir möchten eine Wiederbelebung der Entspannungs- und Friedenspolitik. Also die hat es ja selber ziemlich fallen gelassen. Es gibt ja einen ganz komischen Konsens innerhalb der westlichen Gemeinschaft, dass man über die westlichen Kriege nicht redet. Man hat nicht über den Libyen-Krieg richtig geredet, man hat das mit dem Irak-Krieg und die Manipulation, mit dem man da hingekommen ist, nicht richtig gewertet. Man hat bei Afghanistan halt so getan, als würde man sich rächen müssen gegen Terroristenkämpfen, ausgelöst durch 9-11. Aber so richtig die Frage gestellt, wie eigentlich eine Nation oder ein Bündnis wie die NATO dazu kommen, in anderen Völkern Krieg zu führen, diese Frage hat man nicht gestellt. Und deshalb stellt man auch nie die Frage nach den Ursachen der Flüchtlinge. Ja? Weil man nicht offen diskutieren will, dass man in Syrien einen Krieg führt, schon von 2011 an, oder Krieg unterstützt, der arabischen Staaten vom Golf und auch der internen Leute in Syrien, dass man diesen Krieg unterstützt und dass daraus viele Flüchtlinge folgen. Das hat man nie offen gesagt. Es würde ja auch bei uns nie offen gesagt, wie weit die deutsche Bundesregierung mit involviert war in der Schädigung der Versorgung der syrischen Bevölkerung. Man hat ja systematisch darauf angelegt, dass es diesen Völkern schlecht geht. So wie bei Kuba auch. Man hat nicht zugelassen, dass das Material geliefert wird, dass Reparaturen gemacht werden können, dass Lebensmittel geliefert werden können. Syrien leidet unter einem totalen Boykott, aber das ist bei uns nicht thematisiert worden. Das hat man verschwiegen, sondern hat immer nur gesagt, da gibt es den schlechten Assad, der wirft Fassbomben auf seine eigenen syrischen Kinder. Das war die Propaganda und man hat nicht die eigene Beteiligung an diesem Krieg, an diesem mörderischen Krieg innerhalb Syriens thematisiert. Und dann musste man halt auch, durfte man nicht thematisieren, warum die Flüchtlinge aus Syrien zu uns kommen. Ja, dann hätte man ja darüber reden müssen, wie die gesamte Geschichte aussieht. Und die sieht eben so aus, dass 2011 auch von westlicher Seite unterstützt mit Waffen und mit Geld dort die innere sogenannte Revolution begonnen hat. Und beim Irak ist es ganz genauso. Der Irak ist kaputt gemacht worden. Der Irakkrieg hat mit einer Lüge begonnen und er wird geführt. Und unsere westliche Gemeinschaft, die sogenannte westliche Wertegemeinschaft, hat diese Kriege nie grundsätzlich hinterfragt. Wie übrigens auch schon den Jugoslawienkrieg nicht. Das machen einige wenige Leute wie ich und die Nachkriegszeiten und ein paar andere noch, wie Willy Wimmer, die dort immer wieder hinterfragen, wieso eigentlich ist,
führen wir diese Kriege. Wobei die Fehler ja im Irak zumindest insofern eingeräumt wurden, dass es nun schon, ich sag mal, offenkundig ist, dass es diese Massenvernichtungswaffen nicht gab. Also das kann man auch mittlerweile in den großen Qualitätsmedien lesen, im Nachhinein.
Warum wird die Konsequenz nicht daraus gezogen?
Das kann ich Ihnen nicht sagen.
Die Konsequenz müsste doch sein, dass man diese USA, die diesen Krieg mit Hunderttausenden von Toten angezettelt hat, endlich mal vor das Kriegsgericht stellt oder vor das Gericht in Den Haag. Da gehören die hin. Dennoch muss man diesen Versuch machen. Man muss den Versuch machen, dass jene Menschen, die mal ein bisschen kapiert haben, dass nicht der Wirklichkeit entspricht, was man ihnen sagt und zu ihnen sendet übers Fernsehen, sondern dass man hinterfragen muss, um dahinter zu gucken. Dass diese Gemeinschaft der Leute, der ein bisschen aufgeklärten und ein bisschen kritischen, mitdenkenden Leute, die muss zustande kommen. Und dann, wenn es da viele gibt, dann gibt es Kommunikation, dann reden die miteinander und dann machen sie sich aufmerksam darauf. Ich weiß, dass das ein ganz schwieriges Projekt ist, aber was bleibt einem anderes übrig?
Und ich meine, jeder ist ja auch selbst angehalten, selber zu denken, zu hinterfragen und weniger zu glauben. Trotzdem noch eine Frage. Hinterfrage alles, denke selbst, aber gibt es denn Grenzen von dem, was man hinterfragen kann und darf? Vielleicht darf ich ein Beispiel nennen. Wir haben letzte Woche den Fall gehabt in Halle, den Terroranschlag, der dann zu einem Amoklauf quasi mutierte. Es gibt Leute, die meinen, da seien Geheimdienste involviert und so weiter und so fort. Aus welchem Grund auch immer sie das denken mögen, aber gibt es denn dann eine Grenze, was man hinterfragen darf und was nicht? Und wenn ja, wo ist diese Grenze?
Jo, das ist sehr schwierig. In diesem Fall habe ich jetzt keinen Ansatzpunkt zu behaupten, dass dieser Anschlag inszeniert worden sei von einem Geheimdienst. Und deshalb hinterfrage ich das, was jetzt amtlich läuft, auch nicht. Ja? Ich habe in diesem Fall hinterfragt, das haben wir auch öffentlich gemacht, wieso eigentlich die beiden Todesopfer so wenig vorkamen, wieso das so lange gedauert hat, bis man über diese Leute mal redet und alles sich kaprizierte auf die Synagoge und so weiter und auf den Dönerladen. Da habe ich zuerst gedacht, da sei ein türkischer Mitbürger dort ermordet worden. Das war da nicht so, weil einfach nicht aufgeklärt worden ist. Das darf man auch hinterfragen, finde ich. Aber ansonsten ist es halt so, wir haben halt blöderweise bei den Morden an den NSU-Morden haben wir halt erlebt, dass wir lange Zeit Dinge geglaubt haben, nämlich dass das Einzeltaten gewesen seien und dass da nicht eine Gruppe dahinter steckt. Und da ist es schon sehr komisch, dass der Verfassungsschutz so wenig informiert hat, dass man nicht gleich nach dem zweiten Mord den Verdacht hatte, dass da eine Gruppe dahinter steckt. Das ist schon sehr komisch. Das muss einen doch einem kritisch machen. Und da würde ich sagen, hinterfrage alles.
Also berechtigter Zweifel ist dann durchaus zugelassen.
Richtig.
Auch, man muss dann nur auch später einräumen können, dass das nicht der Fall gewesen ist.
Ich will mal noch ein bisschen relativieren. Das gehört genau zu diesem Thema. Der Verlag hat zunächst mal beim Überlegen des Titels, das ist ja immer eine Gemeinschaftsarbeit zwischen Autor und Verlag, da haben die vorgeschlagen, glaube nichts, hinterfrage alles. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht. Ich möchte den Leuten nicht einreden, dass sie gar nichts glauben dürfen. Deshalb dann die Änderung in glaube wenig. Das halte ich für berechtigt, weil ich den Leuten nicht einreden möchte, dass man gar nichts mehr glauben kann. Das ist nicht der Fall und das ist auch nicht sinnvoll, weil dann eine Gesellschaft ja sich total auflöst. Also ich gehe schon differenziert an die Sache ran, aber ich kann nichts daran ändern, an meinem Gesamteindruck nach so langer Beobachtung von 60 Jahren, wenn Sie so wollen, dass einer der großen Fehler unserer Zeit und auch einer der großen Bedrohungen der Demokratie ist, dass zu viele Menschen das glauben, was ihnen Tag aus, Tag ein eingetrichtert wird. Und das ist mein einziges Bemühen, möglichst viele Menschen davon zu überzeugen, dass sie wenigstens gelegentlich ein Fragezeichen dahinter setzen sollten. Und dass sie dann mal überlegen, stimmt das wirklich? Also das mindestens, das ist das Minimum. Wenn man überhaupt von Demokratie reden will, dann muss dieser kleine Zweifel muss da sein. Und vielleicht zitiere ich Johann Wolfgang von Goethe noch mit dem wunderschönen Satz, mit dem Wissen wächst der Zweifel. Je mehr die Leute wissen über das, was vorgeht, umso mehr zweifeln sie. Und Zweifel ist ein großes Mittel, um wirklich zu erkennen, was ist und was sein soll.
Das sind schöne letzte Worte. Glaube wenig, hinterfrage alles, denke selbst. Ich denke, das sind so grundsätzliche Ansätze, die auch jeder für sich selbst vornehmen kann. Also dafür braucht man ja nicht unbedingt zunächst eine Gruppe, vielleicht kommt das später, aber man kann ja selber denken, das kann man ja eigentlich sofort anfangen.
Richtig, ja.
Genau. Vielen Dank, Herr Müller, für das Gespräch.
Okay.
Danke.
War schön, dass Sie hier waren.
Das war der RT Deutsch Podcast.